Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wer die österreichische Innenpolitik beobachtet, die oder der könnte dieser Tage ein Déjà-vu erleben.
Österreich ist ein Autoland und deswegen braucht es auch aus meiner Sicht ein Aus vom Verbrenner aus.
ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer lädt zu einem Autogipfel. Mal wieder, denn vor rund einem Jahr hat es das ja schon gegeben. Die Forderung ist noch immer die gleiche. Im Kampf gegen den Klimawandel sollen die bekannten Verbrennungsmotoren nicht verteufelt werden. Und das sagt auch Wirtschaftsminister Martin Kocher mit einem interessanten Vergleich.
Niemand wäre auf die Idee gekommen, Faxgeräte zu verbieten. Niemand wäre auf die Idee gekommen, Telefonzellen zu verbieten. Niemand wäre auf die Idee gekommen, Pferdekutschen zu verbieten.
Das Stichwort lautet Technologieoffenheit. Man solle sich nicht auf E-Autos versteifen und dabei andere vermeintliche Zukunftstechnologien vergessen. Aber gibt es tatsächlich Alternativen?
An diesem ganzen Dialog ist natürlich einfach viel, viel falsch, muss man sagen. Und da wird auch einfach die Unwahrheit gesagt. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht anders ausdrücken.
Wir sprechen heute darüber, warum unser Bundeskanzler immer wieder für den Verbrennungsmotor in die Bresche springt. Und darüber, wie es um die Zukunft des Autofahrens wirklich steht. Andras Sigetvari, du hast für die Standard-Wirtschaftsredaktion über einen Gipfel berichtet, den Bundeskanzler Karl Nehammer ausgerichtet hat von der ÖVP, der bei mir ein bisschen ein Déjà-vu ausgelöst hat, nämlich einen Autogipfel, einen Verbrennergipfel gestern am Montag. Erste Frage, gab es das nicht schon mal? Zweitens, worum ging es da?
Ja, das Déjà-vu kommt nicht von ungefähr, es gab es tatsächlich schon mal, also das Thema wird ja immer wieder bespielt von der ÖVP, aber es gab am 20. April 2023 schon einmal so einen ähnlichen Autogipfel und das Thema war damals wie heute eigentlich das sogenannte Verbrenner-Aus, das ab 2035 geplant ist und das in der EU in einer Verordnung festgeschrieben ist und die ÖVP, die betont sehr gerne, dass sie gegen Verbote ist und für technologische Freiheit und Österreich da quasi an vorderster Front, tatsächlich vorderster Front heißt es in der Presseaussendung des Kanzleramtes, positionieren will im Kampf dagegen. Das heißt, sie will sich dafür einsetzen, dass Verbrenner auch nach 2035 noch weiterlaufen dürfen. Das bedeutet einmal sowohl Diesel als auch Benzin, also ganz klassisch, wie sie jetzt draußen sind. Und als zweites großes Standbein eigentlich dieser ganzen Debatte, da geht es um die E-Fuels, das sind also synthetische Kraftstoffe, die nicht mehr auf Erdöl basieren. Da wird jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, mit Hilfe von Wasserstoff eigentlich Erdöl nachgebaut. Ist ein synthetischer Kraftstoff. Bei der Produktion wird CO2 quasi eingesaugt, von wo auch immer, und beim Betrieb des Fahrzeuges wieder freigesetzt. Aber in Summe soll das CO2-neutral sein. Und die ÖVP will hier punkten, also will diesen Verbrenner beschützen. Und an diesem ganzen Dialog ist natürlich einfach viel, viel falsch, muss man sagen. Und da wird auch einfach die Unwahrheit gesagt. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht anders ausdrücken. Die EU-Regelung, und das ist vielleicht der größte Einwand, den ich hätte, die ist eigentlich technologieoffen. Die sagt nur, ab 2035 sollen die Neuwagen emissionsfrei sein. Womit die fahren sollen, das schreibt sie nicht vor. Also das können quasi Pflaumen sein oder Elektroautos, was auch immer. Jetzt aus heutiger Sicht werden das keine Verbrenner sein können. Die sind nicht emissionsfrei, aber technologieoffen ist es. Und da sagt die ÖVP immer wieder, auch der steirische Landeshauptmann sagt da 10-mal, das muss technologieoffen sein, das ist es.
Sind denn diese E-Fuels, die da angesprochen werden, tatsächlich eine Alternative, eine klimafreundliche Alternative zur Elektromobilität?
Ich bin jetzt kein großer Energieexperte, aber im Prinzip sehr theoretisch ja, in der Praxis aber nein, nicht. Also E-Autos kann jeder schon kaufen draußen. Nach E-Fuels im Sinn von Mars wird man vergeblich suchen. Es gibt aktuell mehrere Studien, die sagen, dass E-Fuels, also sogar nach allen, es gibt aktuell, glaube ich, 60 größere Projekte, also tatsächlich für die industrielle Erzeugung von E-Fuels, gibt es eine Studie des Klimainstituts in Potsdam, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sagen, bis 2035 wären nur 10% der E-Fuels, die nur Deutschland benötigt, um den Bereich mit E-Fuels zu versorgen, wo das vorgesehen ist, schon von Regularien, also Schiffsverkehr und Flugzeuge. Also nur 10% der E-Fuels, die allein Deutschland braucht, und da sind jetzt noch die ganzen anderen 26 EU-Staaten zum Beispiel gar nicht drinnen, die könnte man mit den aktuellen Projekten versorgen. Dazu kommt, dass es sehr teuer ist wahrscheinlich, deutlich teurer als aktuell zum Beispiel Diesel und Sprit. Also diese Technologie ist weit, weit, weit weg davon, bis 2035 in tatsächlich nennenswertem Maße einsetzbar zu sein nach aktuellem Wissensstand.
Was ich mich auch frage bei der ganzen Diskussion, der österreichische Bundeskanzler hat jetzt schon mehrere Gipfel ausgerichtet, um eben den Verbrennungsmotor zu retten, die Elektromobilität ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Können wir in Österreich denn überhaupt was ändern? Kann Nehammer in der Autoindustrie was ausrichten mit seinen Plänen und Vorhaben?
Naja, da gibt es vielleicht zwei Antworten. Die eine ist von den Regelungen, da hat Österreich sicher Mitspracherecht. Also diese Verordnung, die in der EU eben festschreibt, diese Emissionsreduktionsziele ab 2035, da ist festgeschrieben worden, das soll noch einmal in 2 Jahren überarbeitet werden. Da hat Österreich, da hat das EU-Parlament sicher eine gewisse Mitsprache. Es gibt auch noch, vielleicht das noch der Fairness halber dazu gesagt, es gibt für diese E-Fuel-Ausnahme, also da ist politisch vereinbart, dass es da auch eine Ausnahme geben soll. Also die wird man wahrscheinlich tatsächlich einsetzen können ab 2035. Wird in der Praxis, wie schon erwähnt, wohl nicht passieren, aber könnte man. Das ist rechtlich aber noch nirgendwo festgeschrieben. Da müssen noch viele Details geklärt werden. Allein zum Beispiel, wie sorgt man dafür? 2035 werden dann neue Fahrzeuge sein, die sollen nicht mehr mit Diesel und Benzin sein, aber es wird noch Tankstellen geben für die alten Fahrzeuge. Also dieses Verbot gilt ja nur für neue Fahrzeuge. Wie wird man dann feststellen können, dass zum Beispiel ein neuer Volkswagen da mit E-Fuel und nicht mit Benzin betankt wird? Braucht jedes Auto einen Chip oder wie auch immer? Also diese Regelung gibt es noch nicht. Da pochen viele darauf, die soll es geben. Da kann auch ein Kanzler Nehammer sicher viel mitgestalten. Wo er gar nichts mitgestalten kann, ist natürlich, was sich tatsächlich bei den Autobauern tut und auf großen Märkten. Also der Automarkt wird wahrscheinlich dominiert von China, von den USA und Europa. Und da sieht die Reise schon sehr klar aus. Also China zum Beispiel sind jetzt 38% der Autos sind E-Autos. Das ist schon mal sehr viel. Aber es ist noch erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass allein vor 3 Jahren dieser Anteil bei 6% der Neuzulassungen lag. Also das hat sich innerhalb von kurzer Zeit rasant erhöht. In den USA ist es 10% der Neuzulassungen, aber war beinahe null noch vor wenigen Jahren. Also das ist eine rasante Entwicklung und die Europäer haben einen großen Vorteil bei Verbrennertechnologien. Es ist ja kein Wunder, dass VW überall auf der Welt seine Autos verkauft oder auch BMW, Mercedes und so weiter. Sie haben aber keinen wirklichen Vorteil bei Elektroautos. Also da zieht VW erst nach und da wäre die Erwartung, dass auf den anderen Märkten die Autos produziert werden, die man natürlich aber gut herstellen kann. Also BYD in China ist inzwischen der zweitgrößte Hersteller von Elektrofahrzeugen. Tesla bekanntermaßen von Elon Musk der größte. Also dieser Weg scheint vorgegeben zu sein.
Wenn sich weltweit die Elektromobilität immer weiter durchsetzt und diese vertraglichen Details in der EU, also ich würde das unter Details verachten, über die wahrscheinlich sowieso gesprochen wird, wie genau dieser Übergang stattfinden wird. Aber diese Größenordnung von Meldungen, die man von Nehammer jetzt eben immer wieder hört, Österreich ist ein Autoland, Verbrennungsmotoren sind sozusagen die Zukunft, die Elektromobilität kann dem nichts anhaben. Wie erklärst du dir diese Vehemenz dieser Positionierung immer wieder?
Ja, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich meine, bei vielen verfängt das Thema einerseits, wenn es darum geht, also es gibt dann sicher einen Kulturkampf um das Thema Verbrenner. Ich verstehe es deswegen nicht ganz, weil jeder, der schon in einem Elektroauto gefahren ist, da geht es gar nicht darum, dass die Energie oder nicht nur darum, sage ich, dass die klimatische Bilanz dieser Fahrzeuge einfach besser ist und zwar relativ, also in Europa ist sie etwa 3-mal höher der Ausstoß eines Verbrenners als eines Elektroautos und selbst in Ländern wie China, wo sehr viel Treibstoff, also wo sehr viel Strom hergestellt wird mit zum Beispiel Kohlekraftwerken, selbst dort sagt die NGO Transport and Environment, eine sehr gute NGO mit viel Wissen, dass nach etwa 70.000 Kilometern die Bilanz des Elektroautos auch besser ist. Aber sogar wenn man das beiseite lässt, ist einfach ein Elektroauto einfach mehr Spaß zu fahren. Also soll man versuchen zu beschleunigen an einer Ampel, da ist einfach die Power dahinter deutlich stärker. Aber es gibt Leute, warum auch immer, die da einen Kulturkampf dahinter sehen, die sagen, na, wir bleiben beim Verbrenner. Wahrscheinlich haben die noch nie das Vergnügen, in einem Elektroauto mal drinnen zu sitzen. Und die befeuert natürlich Nehammer. Ich meine, das Thema Österreich ist ein Autoland, da wird wahrscheinlich sogar ich zustimmen als jemand, der jetzt keinen Kulturkampf für den Verbrenner führt, aber der auch weiß, dass Auto einfach Freiheit und Lebensqualität bedeuten und nicht nur eine Einschränkung sind. Und andererseits, neben diesen Ansatzpunkten geht es natürlich auch einerseits um Unternehmer, die sich fürchten, die vielleicht um ihr Geschäftsmodell fürchten, die die ÖVP anspricht und sagt, okay, wir setzen uns ein dafür, dass der Verbrenner vielleicht auch nach 2035, das ist ja, glaube ich, so die Hidden Agenda, wir durchlöchern dieses Verbot und können es dann vielleicht ganz nach hinten schieben, dass ihr also vielleicht aus euren Zulieferbetrieben noch ein bisschen länger etwas rausholen könnt. Und gleichzeitig gibt es zehntausende Arbeitsplätze in der Industrie und auch da gibt es natürlich Ängste, was mit dieser Veränderung passiert und auch, ich glaube, auch die spricht die ÖVP meiner Meinung nach ganz gut an.
Der Nehammer Autogipfel hat in der Woche vor der Europawahl stattgefunden. Ist dieses ganze Gegenverbrenner ausstellen eine Wahlkampftaktik oder man könnte sagen ein Wahlkampfschmäh der ÖVP?
Na sicher, ich glaube, der ÖVP ist es gelungen, ein Thema zu besetzen. Also in diesem Wahlkampf, nicht die Neos haben ein Thema, die sagen wie die Vereinigten Staaten von Europa, mehr Wehrhaftigkeit. Die FPÖ hat ein Thema, die sagt irgendwie, die EU ist quasi kriegsgeil und muss da einen anderen Kurs fahren und zu viel EU ist sowieso schlecht. Ich würde sagen, die Grünen haben auch ein Thema mit Klimaschutz. Die SPÖ sehe ich es nicht so richtig, was eigentlich deren Thema ist. Und die ÖVP hat jetzt auch eins gefunden mit diesem Verbrenner interessanterweise, wo sie das klar besetzt haben und ich glaube auch recht viel emotionalisieren. Auch die FPÖ ist ja da immer wieder drauf, aber es ist jetzt der ÖVP fast gelungen, das ein bisschen wegzuschnappen, wird auch im Nationalratswahlkampf spannend. Und sicher, also, dass dieser Autogipfel jetzt stattfindet, das hat natürlich nur etwas mit dem EU-Wahlkampf zu tun und ist Stimmungsmache und ist Mobilisierung. Und ich glaube, es wird sogar ein bisschen ankommen, aber mal sehen.
Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss. Und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
András Szigetvári, wie du sagst, in Österreich gibt es viele Unternehmen, die zumindest zuliefern für die Autoindustrie und wo jetzt die Sorge herrscht, wenn der Verbrenner irgendwann nicht mehr da ist, dann hat man keine Arbeit mehr, verkürzt gesagt. Aber könnte man das nicht auch umdrehen und sagen, jetzt wäre der Zeitpunkt, sich zu bemühen, in diese große internationale Elektromobilitätsindustrie eben reinzukommen und dort zuzuliefern als Zukunftsperspektive für Österreich?
Oh, ich glaube, das tun auch viele Unternehmen, die schon ein anderes Standbein haben oder die auch investieren in den Bereich. Ich meine, Elektrofahrzeuge, Elektromotoren brauchen weniger Teile, es sind andere Teile. Jetzt sind da Schätzungen, wer weiß, ob die stimmen, aber zum Beispiel das Deutsche IFO-Institut hat sich das mal angesehen und sie gehen davon aus, dass etwa ein Drittel der Arbeitsplätze bei den Zulieferern wegfallen werden, wenn die in der Elektromobilität tatsächlich dieser Umstieg dann mal vollzogen ist. Das ist schon recht viel. Also es wird weiter eine Autoproduktion geben, aber deutlich weniger beschäftigungsintensiv. Das heißt, diese Verluste, die es durch diesen Wandel geben wird, ich glaube, die wird man wahrscheinlich nicht schönreden können. Es bringt sozusagen zum Beispiel nichts, mit Subventionen oder mit Blockaden zu versuchen, mit sehr viel Geld zu versuchen, noch die Verbrennindustrie am Leben zu halten, wenn der Markt weggibt, und das tut er bereits, dann wird es da einen Rückgang geben. Viel Geld aufzuwenden für Industriezweige, die eigentlich schon im Abschwung begriffen sind, das ist sozusagen verlorenes Geld, nicht? Wenn ich an die Zukunft denke, das ist natürlich jetzt für die Leute nicht angenehm zu hören, die werden es anders sehen, die dort beschäftigt sind, aber es ist sicherlich ein Problem. Das heißt nicht, dass wir dadurch ärmer sind, also es gibt viele Länder, die zum Beispiel weniger Industrie haben, die auch sehr reich und wohlhabend sind. Das gibt auch Dienstleistungsgesellschaften. Aber es ist ein Umbruch für Österreich. Österreich ist stark industrialisiert. Es gibt Regionen, Graz zum Beispiel oder Steyr, auch in Oberösterreich, wo das sicher ein Problem ist. Etwa 10% der industriellen Beschäftigung laut Bank Austria ist in diesem Automobilbereich. Das ist schon nicht klein. Aber es gibt natürlich andere große Bereiche der Industrieproduktion, die davon nicht betroffen sind, von diesem Wandel. Und es sind eben, wie gesagt, auch viele Bereiche, die für die Automobilindustrie zuliefern. Also etwa die Hälfte der Komponenten, sagt das WIFO, also jetzt nur die Teilchen zählend, sind für den Antriebsbereich, die Österreich exportiert. Also hängen direkt mit der Verbrennertechnologie zusammen. Die andere Hälfte wie Karosserien oder irgendwelche, was weiß ich, Reifenteile, die haben gar nichts mit Verbrenner zu tun. Also die wird man an Autoproduzenten genauso zuliefern können.
András, wir haben jetzt schon recht viel über die Autobranche, über die Produktion, die Herstellung gesprochen. Wie schaut es denn bei den Menschen aus, die wirklich vor dem Steuer sitzen in E-Autos? Wie verbreitet sind E-Autos in der österreichischen Bevölkerung?
Also im vergangenen Jahr, das war ein großer Erfolg. Also jedes fünfte Fahrzeug war circa neu zugelassene Fahrzeug. Ein E-Auto im Bestand ist natürlich viel weniger, irgendwo 3-4%. Aktuell hat sich da etwas getan, nämlich diese Euphorie ist ein bisschen verblasst. Wir haben uns da angeschaut vor kurzem die Zulassungszahlen Jänner und April, und im Großen und Ganzen ist es eine Stagnation, aber es gibt einen leichten Rückgang, wenn man so will, bei Elektroautos. Es sind etwa 14.000 rein elektrische Fahrzeuge in diesen ersten 4 Monaten zugelassen worden, und es gab zum Beispiel mehr Dieselzulassungen als Neuzulassungen als Elektroautos. Also das ist schon ein Rückschlag. Da ist plötzlich eine Stagnation eingetreten.
Wie erklärst du dir das?
Also auch das ist interessant. Die Erklärung, zumindest unserer Ansicht nach oder meiner Ansicht nach, hängt gar nicht mit diesem Kulturkampf zusammen. Denn wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, der österreichische Markt wird ja dominiert von Firmenkunden, also der Neuwagenmarkt. Also die meisten Menschen kaufen Gebrauchtwagen. Da gibt es ja die großen Plattformen, E-Scout und Willhaben und was sie alle heißen. Und das sind vor allem Firmen, also etwa 80% der E-Autos werden von Unternehmen gekauft. Aber auch insgesamt, wenn man sich alle Fahrzeuge anschaut, sind mehr als 2/3 sind Firmenkunden. Und der Rückgang findet hier statt. Also wenn da bei Privaten die Neukäufe von E-Autos weiter leicht ansteigen, gibt es einen recht markanten Rückgang bei E-Autos bei Unternehmen. Vielleicht ist das nur ein Ausreißer und das ist alles anders in 3 Monaten, kann sein. Vielleicht aber gibt es da auch einen problematischen Trend, und Wir haben da mit einigen Marktteilnehmern gesprochen und so eine der Erklärungen ist, die Förderungen sind ausgelaufen. Das war einmal relativ hoch, ist dann so abgebaut worden, waren aber zuletzt noch so 2000 Euro, die es da gab, also 1000 Euro vom Staat, 1000 Euro von den Autoimporteuren als Förderung vom Listenpreis. Ein anderes Problem dürfte sein, dass der Erfolg der E-Mobilität dafür sorgt, dass die Preise auch höher werden. Vielleicht, wenn ich das kurz erklären kann. Diese Fahrzeuge verlieren recht rasch an Wert, oder zumindest theoretisch, weil es kommen neuere E-Autos nach, die billiger werden, die höhere Reichweite haben. Das ist ein E-Auto, das vielleicht 3-4 Jahre alt ist, ist schon ein bisschen veraltet. Und viele Leasinggeschäfte laufen so ab, da gibt es also laufend eine Leasingrate und dann wird irgendwie am Ende ein Wert, ein Restwert vereinbart. Meistens sind das dann die Unternehmer oder die Käufer, die dann dafür zahlen müssen, wenn das Fahrzeug am Ende des Leasingvertrages weniger wert ist als dieser Restwert. Und jetzt ist genau das passiert in vielen Fällen. Die Fahrzeuge sind jetzt weniger wert, das heißt, viele Unternehmer wollen diese Autos gar nicht zurückgeben. Deswegen gibt es wahrscheinlich wenig E-Autos am Gebrauchtmarkt. Die Preise dort gehen nicht schneller zurück. Und dass der eigentlich andere große, vielleicht wichtigere Punkt ist, viele der Leasinggeber, viele Banken, viele Autohändler sagen, das wird so weitergehen. In 3-4 Jahren werden die E-Autos wieder weniger wert sein. Also verlangen sie deutlich jetzt höhere Leasingraten, um dann am Ende sagen zu können, der Restwert vom Auto ist weniger hoch. Also der Gesamtpreis ergibt sich über die Leasingraten und diesen Restwert. Und wenn ich die Leasingraten höher setze, dann kann ich am Ende sagen, in 5 Jahren ist das Auto mir eh schon weniger wert.
Da geht es jetzt viel um Firmenkunden. Wenn ich an Privatpersonen denke, an normale Menschen, die werden vielleicht eher den Katalog aufmachen, sehen Tesla 80.000 Euro, oha, kann ich mir nicht leisten. Auf der anderen Seite hört man jetzt auch von sehr günstigen Autos, von 9.000 Dollar Autos, die irgendwie auf den Markt kommen. Wird das besser, die Preise bei E-Autos?
Also ich weiß nicht, ich habe doch ein bisschen im Standardforum, man soll ja die eigenen Leserinnen und Leser nicht kritisieren, aber im Standardforum kommt dann immer wieder, das ist alles nicht leistbar. Und jetzt weiß ich nicht, wo die posten oder wo die Preise nachschauen. Richtig ist, dass E-Autos sicher noch etwas vielleicht teurer sind im Vergleich zu etwa gleichwertigen Verbrennern. Aber dieser Unterschied ist schon relativ klein. Also oft wird dann gesagt, ja, ein E-Auto für die Familie kostet 50.000, 60.000 und den Verbrenner kriege ich um 20.000. Kein Mensch bekommt einen Neuwagen für ein Familienauto um 20.000 Euro einen Verbrenner. Das gibt es einfach nicht. Und wenn man sich die Preise anschaut, ist ein Skoda Enyaq, ein klassisches Familienauto, kostet zum Beispiel so 55.000. Und es gibt auch schon, also zum Beispiel von Dacia gibt es einen mit Förderungen, der kostet jetzt so ein Kleinauto 19.000 Euro zum Beispiel inklusive Förderungen. Es gibt auch ein Auto vom chinesischen Marktführer BYD, der so knapp unter 30.000 kommt. Also es ist noch etwas teurer, aber 10-20% sind in dieser Größenordnung, vielleicht 30% für eine Art gleichaltiges Auto. Und dafür gibt es Vorteile, nämlich im Betrieb sind sie günstiger und auch gewisse steuerliche Vergünstigungen, wie zum Beispiel die motorbezogene Versicherungssteuer, die bei E-Autos eben nicht anfallen.
Wie schaut es mit diesem großen Diskussionspunkt Reichweite und Ladeinfrastruktur in Österreich aus?
Ich meine, das ist auch ein großer Unterschied zwischen denen, die E-Autos nutzen und nicht. Die, die es nicht nutzen, sind dann oft unzufriedener, weil sie sagen, wie die Preise sind nicht durchsichtig und es gibt nicht klar, wo die Ladestationen sind. Also ich habe jetzt selbst kein E-Auto, aber die ich kenne und ein E-Auto neuerer Generation haben, also nicht schon ein 5 Jahre altes, da gibt es mehr Probleme. Die sagen, das läuft eigentlich relativ gut und unproblematisch. Also man steuert via App einen Ladepunkt an und ladet dann auf. Es ist sicher zum Beispiel, also auf der Autobahn oder so, dürfte das kein großes Problem mehr sein mit gewisser Planung. Da ist sicher noch viel zu tun. Es ist auch im städtischen Bereich sicher noch viel zu tun. Also Leute, die jetzt kein Eigenheim haben, irgendwo im Randbereich oder am Land wohnen, für die ist das sicher komplexer, irgendwie ein Kabel runterhängen zu lassen. Aber es gibt Möglichkeiten.
Ich verstehe auch viele Probleme, die bei dieser Umstellung der Mobilität da sind. Arbeitsplätze, wo sich vieles wandelt. In manchen Bereichen werden auch die Kosten schwieriger sein zu stemmen für die Anschaffung. Aber wenn wir jetzt versuchen, ein bisschen weiter zu schauen, wenn wir uns überlegen, wir machen in 10 Jahren wieder, und da sind wir dann so circa bei diesem 2035, wo die EU-Gesetzgebung zu Elektromobilität aktuell ansetzt. Wenn wir dann wieder einen Podcast machen, was denkst du, worüber wir dann sprechen würden? Über die große Rückkehr von Benzin und Diesel oder eben darüber, dass die E-Autos jetzt noch viel günstiger und mit größerer Reichweite fahren? Wie schätzt du das ein?
Ich würde glauben, dass zum Beispiel so eine Regel wie dieses 235er-Verbot nochmal verschoben wird, wenn da so viel politischer Druck da ist. Das würde ich einerseits sagen, dass diese Regelungen vielleicht weniger den Wandel voranschreiben, als es der derzeitige der Fall ist. Zugleich würde ich sagen, dass die E-Mobilität selber weiter ist, als viele derzeit glauben. Also dass bei vielen Herstellern sowieso nur mehr E-Autos zu kaufen sind und ein Großteil dieser Umstellung bei Neuwagen schon stattgefunden hat. Ich meine, da bleiben natürlich noch viele Millionen Bestandsfahrzeuge, die wird es weitergeben. Das wird so eine Zeit lang sein, wo wahrscheinlich so eine Art parallele Existenz ist. Das würde ich für 2034 sagen. Aber ich würde sagen, der Neuwagenmarkt, der wird größtenteils elektrisch sein und nicht mehr mit klassischen Diesel oder Benzinern.
Androsch Sigetvari, vielen Dank für die Einschätzung heute.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über die Befürchtungen der israelischen Führung, darüber, wie es den Geiseln in Hamas-Gewalt geht. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen möchten, unterstützen wollen, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir bedanken uns sehr herzlich für jede Unterstützung. Es geht gleich weiter.
Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
Wie viel kostet eine Scheidung?
Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidel,
Annika Dang,
Alexander Amon
und Michael Windisch.
Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann.
Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist.
Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Israel hat erklärt, dass mehr als ein Drittel der verbliebenen Geiseln im Gazastreifen tot sein sollen. Dabei beruft man sich auf Geheimdienstinformationen, Videoaufnahmen oder Augenzeugen. 250 Israelis wurden von Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 verschleppt. Zwischenzeitlich kam ein Teil davon frei, 120 sind aber weiterhin in Geiselhaft verblieben. Dass ein großer Teil davon umgekommen ist, das führt Israel auf die schwierige Unterbringung zurück und auch auf mutmaßliche Hinrichtungen durch die Hamas. Diese sprechen wiederum von israelischen Luftschlägen, die Geiseln getötet hätten. Trotz der angespannten Lage wird seit dem Wochenende wieder intensiv über einen Deal zur Geiselfreilassung und für eine Waffenruhe in Gaza verhandelt. Den hatte zuvor US-Präsident Joe Biden aktiv ins Spiel gebracht, wohl auch um beide Seiten unter Druck zu setzen. Zweitens, in Indien ist die größte demokratische Wahl der Welt zu Ende gegangen. Fast 1 Milliarde Menschen haben dort wochenlang für ein neues Parlament abgestimmt. Heute am Dienstag wurden die Stimmen ausgezählt. Nach ersten Auszählungen behält der bisherige Premier Narendra Modi mit fast 300 Abgeordneten, wie erwartet, die Mehrheit. Allerdings, auch seine Gegner schneiden besser ab als gedacht und dürften mehr als 200 Sitze bekommen. Modi ist erst der zweite Regierungschef von Indien, der für 3 Amtszeiten gewählt wurde. Allein die ersten Nachrichten über das indische Wahlergebnis haben schon mehrere Aktienkurse durcheinandergebracht, weil das Land so viel Einfluss auf die Wirtschaft und Weltpolitik hat. Und drittens, am Wochenende hat es Aufregung um Harald Wilimski gegeben, den FPÖ-Spitzenkandidaten für die Europawahl. Anlass war ein Interview mit dem ORF. Das hat Wilimski wütend abgebrochen, weil er sich nicht als rechtsextrem bezeichnen lassen wollte. Allerdings, in dem Videoausschnitt, den die FPÖ geteilt hat, war die Frage des Redakteurs gar nicht zu hören. Und wie der ORF jetzt veröffentlicht, hat der mitnichten über Wilimski gesprochen, als es um Rechtsextremität ging, sondern über die Europäische ID-Fraktion, zu der neben der FPÖ unter anderem die AfD gehört. Jene AfD, die in Deutschland als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt wird. Ein weiteres Detail, das ausgespart wurde: Während Wilimski über den ORF gewettert hat, hat die FPÖ am Freitag den deutschen Politiker Matthias Helferich empfangen. Und der ist, wie schon mal berichtet, selbst der AfD zu rechts. Gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at online nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Finanzpodcast Lohnt sich das rein. Da geht es um die Frage, ob Gold eine sinnvolle Anlage für meine oder Ihre Zukunft ist und ob man damit auch Geld verdienen kann. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie die gerne per Mail an podcast@derstandard.at. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem meine KollegInnen Clarissa Donati und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust.
Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.